DW Wissen.
Hallo und willkommen zur Wissenschaft. Ich bin Gudrun Heise. Wir haben heute folgende Themen. Bauen rote Autos mehr Unfälle als grüne, gelbe oder weiße? Neuer Trend in der Schweiz, vom Auto aufs Fahrrad.
Konkret sind das durchgehende Routen abseits von den Hauptverkehrsstraßen. Durchgehend heißt, dass sie wenig unterbrochen sind, dass ich zufahren kann. Und dann vielleicht sogar, wenn es wirklich schwierig ist, dass man Hauptverkehrsstraßen gefahrlos kreuzen kann, also zum Beispiel mit Unterführung oder Brücken.
Bargeldlos in Kenia, M-Pesa macht's möglich. Und der Albtraum vieler Eltern mit dem Nachwuchs ins Restaurant. Aber es gibt eine entspannte Lösung. Ob grün, ob rot, ob schwarz oder weiß, bei der Farbe des Autos gibt es verschiedene Geschmäcker und darüber lässt sich bekanntlich nicht streiten. Aber vielleicht sollte man sich beim Autokauf überlegen, welche Farbe die beste ist, sprich die sicherste. In einer Studie aus Singapur haben Wissenschaftler jetzt herausgefunden, dass die Autofarbe sehr entscheidend sein kann, wenn es um die Verkehrssicherheit geht. Autos mit bestimmten Farben sind häufiger in Unfälle verwickelt als andere, wie Paul Gabor berichtet.
Taxis in Singapur gibt es in Heidelbeerblau und in Kanariengelb. Ideale Voraussetzungen für eine wissenschaftliche Studie fanden Verhaltensforscher an der dortigen Nationalen Universität. 3 Jahre lang haben sie die Unfallstatistik des marktführenden Taxiunternehmens ausgewertet. Ihm gehören 60% der Singapurer Taxis, das sind fast 17.000 Autos. Die bauen auch Unfälle, aber die blauen mehr als die gelben. Auf 1000 blaue Taxis kommen im Monat im Schnitt 72 Unfälle, gegenüber nur 66 Unfällen bei den gelben. Ein gelbes Taxi hat somit eine um 9% geringere Unfallwahrscheinlichkeit. Es gibt nun mehrere mögliche Gründe. Entweder die Fahrer in den blauen Autos fahren unvorsichtiger, dagegen spricht, dass die Autos den Taxifahrern zufällig zugewiesen werden, sie suchen sich die Farbe nicht aus. Vielleicht verleitet aber die blaue Farbe zum schnelleren Fahren. Auch das haben die Forscher gecheckt. Blaue und gelbe Taxis sind im Schnitt gleich schnell unterwegs. Am wahrscheinlichsten sei es, so das Fazit der Forscher, dass die gelben Taxis im Verkehr besser wahrgenommen werden. Ein Beleg dafür seien Auffahrunfälle. Es fahren mehr Autos von hinten auf ein blaues Taxi auf als auf ein gelbes. Die Sichtbarkeit scheint also ein wichtiger Faktor zu sein. Die Forscher folgern daraus, das Umspritzen aller Taxis auf gelb wäre eine einfache Maßnahme, um auf einen Schlag viele Unfälle zu verhindern und sogar Menschenleben zu retten. Viele Experten haben aber Zweifel. Sichtbarkeit sei vor allem nachts ein Thema, da spiele aber die Farbe des Lacks kaum eine Rolle. Es komme vielmehr auf die Beleuchtung an, meint der Chef-Unfallforscher der deutschen Versicherungswirtschaft Siegfried Brockmann. Es ist aber nicht die erste Studie dieser Art. Spanische Forscher kamen mal zum Ergebnis, dass weiße, also helle Autos, besonders sicher sind. Neuseeländische Wissenschaftler wiederum fanden heraus, dass silberfarbene Autos noch sicherer sind als weiße und braune seien am gefährlichsten. Also eine gewisse Rolle scheint die Farbe schon zu spielen. Wie die elfenbeinfarbenen deutschen Taxis vor diesem Hintergrund einzuordnen sind, dazu gibt es offenbar keine Studien. Es könnte sein, dass eine kontrastreichere Farbe mehr Sicherheit bieten würde, aber das Elfenbein dürfte dennoch besser erkennbar sein als das berühmte Schwarz der Londoner Taxis, wobei die Farbgebung in der britischen Hauptstadt seit Jahren nicht mehr zwingend ist. In US-Metropolen wiederum dominieren die gelben Yellow Cabs. Ihr Gelb ist ein bisschen dunkler als das in Singapur. Eingeführt hat es vor über 100 Jahren der Unternehmer John Hertz, aus demselben Grund, den die Singapurer Studie jetzt bestätigte. Untersuchungen haben nämlich schon damals ergeben, dass gelbe Autos gut erkennbar sind. Hertz ging es aber dabei nicht um die Unfallträchtigkeit, sondern darum, dass potenzielle Kunden die Taxis möglichst schon von Weitem erkennen.
Holland kennen wir alle als typisches Fahrradfahrland. Es ist schön flach da, man kann radeln, was das Zeug hält und ohne große Anstrengung. Ein Land, an das man mit ziemlicher Sicherheit nicht denkt, wenn es um den Drahtesel geht, das ist die Schweiz. Bei diesem Land denkt man wohl sofort an Berge, an Käse und auch daran. Aber jetzt sollen mehr Schweizer aufs Rad oder, wie es in der Schweiz heißt, aufs Velo umsteigen. In einigen Städten werden Velo-Schnellrouten oder Velostraßen eingerichtet, auf denen Radfahrer wesentlich schneller vorankommen sollen als mit dem Auto und natürlich auch umweltfreundlicher. Mehr dazu von Dietrich Karl Meurer.
Die 100.000 Einwohnerstadt Winterthur nördlich von Zürich. Gleich am Bahnhof reihen sich die Drahtesel, die man hier Velo nennt, dicht an dicht. Mit vielen Radwegen und Abstellmöglichkeiten gilt Winterthur als eine der fahrradfreundlichsten Städte der Schweiz.
Also wir benutzen nur das Velo und für mich ist wirklich Winterthur mit dem Velo perfekt.
Es gibt überall Wege, es gibt genug Ständer, also wo man seine Velos abstellen kann. Also ja, ich finde es eigentlich ziemlich gut so, wie es ist.
Es hat so neue Spuren gegeben, da auf der anderen Seite, so schnelle Wege, ja. Die benutze ich, ja.
Diese neuen Spuren nennen die Verkehrsplaner Velo-Schnellrouten. Sie sollen dem Radverkehr in Winterthur noch mehr Schwung verleihen. 5 Routen sind derzeit geplant, vom Stadtzentrum in die Quartiere. Erste Strecken und Abschnitte sind bereits fertig. Kurt Egli vom Schweizer Fahrradverband Pro Velo beschreibt das Projekt.
Konkret sind das durchgehende Routen abseits von den Hauptverkehrsstraßen. Durchgehend heißt, dass sie wenig unterbrochen sind, dass ich zufahren kann. Und dann vielleicht sogar, wenn es wirklich schwierig ist, dass man Hauptverkehrsstraßen gefahrlos kreuzen kann, also zum Beispiel mit Unterführung oder Brücken.
Zudem sind die Schnellrouten breiter als ein herkömmlicher Fahrradweg. Gespanne mit Kinder- oder Lastenanhängern können so ohne Schwierigkeiten überholt werden. In der Fahrbahn eingelassene Ampelsensoren sichern den Radlern Vorrang vor anderen Verkehrsteilnehmern. Nicht nur Kurzstrecken, sondern auch längere Entfernungen zwischen 7 und 15 Kilometern sollen so für Radfahrer attraktiv werden, sagt Kurt Egli.
Wo man eben ungebremst oder ungehinderter fahren kann, damit man längere Distanzen auch zurücklegen kann. Die Idee ist, dass die Pendeldistanzen so deutlich auszuweiten.
Letztlich sollen die Routen das Radfahren generell beschleunigen, bestätigt der Winterthurer Verkehrsplaner Christoph Oettinger.
Wir hoffen, dass wir schon auf vielen Abschnitten heute schneller sind mit dem Fahrrad als gegenüber dem Auto, weil man einfach behinderungsfreier weiterkommt. Vor allem, weil man dann vom Ziel zu Ziel fahren kann und nicht noch teilweise Parkplatzsuche machen muss, sondern das Fahrrad kann man abstellen, da wo man hin will. Ich bin heute selber mit dem Fahrrad gekommen, weil es einfach das schnellste und effizienteste Verkehrsmittel ist in einer Stadt wie Winterthur.
Dabei geht es den Winterthurern nicht um eine ideologisch sture Bevorzugung eines Verkehrsmittels vor anderen, sagt Christoph Oettinger.
Ja, wir von der Stadt oder ich auch persönlich als Verkehrsplaner versuchen halt nicht, das Verkehrsmittel als dogmatische, politische Hintergrund zu sehen, sondern einfach sagen, wir haben verschiedene Verkehrsmittel in der Schweiz, in der Stadt und die haben alle ihre Berechtigung. Und das Hauptproblem ist nicht die Wahl des Verkehrsmittels, sondern das Hauptproblem ist, den Raum, den wir zur Verfügung haben, möglichst effizient zu nutzen.
Und da schneidet das Fahrrad eben besser ab als Autos, die breite Fahrbahnen und große Abstellflächen benötigen. Dem Beispiel von Winterthur wollen 5 Schweizer Städte folgen, zum Beispiel Bern und St. Gallen. Seit letztem Jahr testen sie Möglichkeiten, den Radverkehr zu fördern, ohne jedoch Autos komplett zu verdrängen. Vergleichbar zur in Deutschland bekannten Fahrradstraße. Sollte der Versuch erfolgreich verlaufen, dann soll die Velostraße in der Schweiz gesetzlich verankert werden.
Oh, wie liebe ich mein Fahrrad, warum das weiß ich nicht genau. Meinem Fahrrad werd ich treu sein, im Gegensatz zu meiner Frau. Niemals werd ich es verlassen, niemals werd ich von ihm gehen. Denn wir fliegen wie auf Wolken, weil wir uns so gut verstehen.
Ob das Taxi, Gemüse auf dem Markt oder das Zugticket. In Kenia kann man all das bargeldlos bezahlen und das schon seit fast 8 Jahren. Kein Portemonnaie oder Geld in der Tasche, das ist praktisch auch beim täglichen Einkauf. Früher gab es oft lange Schlangen vor den Banken oder bei öffentlichen Betrieben, wie zum Beispiel bei der Gas- und Stromversorgung. Oft dauerte es Stunden, bis man eine Rechnung bezahlen konnte. Aber dann kam M-Pesa. Eine Erfolgsgeschichte, wie Linda Staude berichtet.
Could I send some money?
Kann ich Geld verschicken? Beatrice Gaia hält 8.300 Schilling in der Hand, knapp 75 Euro.
I want to deposit 8.300.
Das Geld ist für ihre Familie.
My mom lives in the countryside.
Meine Mutter lebt auf dem Land, meine Brüder und Schwestern in verschiedenen Städten. Ich muss ihnen oft Geld schicken.
I often have to send them money.
Beatrice Gaia steht nicht in einer Bank, sondern in einem knallgrün gestrichenen Laden. M-Pesa steht über dem Schaufenster. In Kenia das Synonym für Geldgeschäfte mit dem Handy. Pesa bedeutet auf Kiswahili Bargeld. Das M steht für mobil.
Do you have an ID?
Yes, I do.
Die M-Pesa-Agentin fragt nach dem Ausweis, der Telefonnummer. Dann kassiert sie das Geld und schickt eine Kurzmitteilung mit allen Infos an die Zentrale. Sekunden später kommt die Antwort, die Summe ist verbucht. Beatrice Geier schickt selbst eine SMS an ihre Mutter. Die kann den Betrag sofort abholen, beim nächsten M-Pesa-Agenten in ihrer Stadt.
M-Pesa is all over. It's countrywide.
M-Pesa ist überall in Kenia, im ganzen Land, und man braucht nur ein Handy, eine Safaricom-Nummer und einen Ausweis. Safaricom, Kenias größter Mobilfunkanbieter, hat M-Pesa 2007 entwickelt. Seither haben sich rund 18 Millionen Kunden allein in Kenia registriert. Weltweit sind es fast 30 Millionen. Bob Collymore, der Chef der Vodafone-Tochter:
Cash is the enemy.
Bargeld ist der Feind. Warum? Wegen der Sicherheitsprobleme und weil es wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn macht. Sobald man es zum Sparen in die Matratze steckt, verliert es an Wert.
It loses value.
Vor M-Pesa mussten die Kenianer ihren Familien die Unterstützung persönlich überbringen. Das heißt, Stunden in maroden Bussen über löchrige Straßen holpern, die Geldscheine im Schuh versteckt.
It was quite hard.
Das war hart, man konnte ganz leicht ausgeraubt werden. Aber wenn mir jetzt einer das Handy klaut, braucht er immer noch meine Geheimnummer.
I have my secret PIN.
Sagt Ebo aus dem armen Viertel Kangemi. Ein Riesenvorteil in Kenia mit seiner hohen Kriminalitätsrate und wenigen Bankkunden. Hohe Gebühren und ein Mindestguthaben machen ein eigenes Konto für die vielen Geringverdiener unerreichbar. M-Pesa-Agent Felix Ahungu:
The moment you come in, we register you.
Wenn Sie zu uns kommen, registrieren wir Sie sofort und Sie werden M-Pesa-Kunde. Es gibt keine Voraussetzungen, nur den Ausweis und das Telefon. Weil alles per SMS funktioniert, tut es auch ein Billigmodell, wie es fast jeder Kenianer besitzt. Mutinda Moni hat auch ein Bankkonto, aber Überweisungen dauern und kosten saftige Gebühren. Er bevorzugt das Handy, sagt er.
Things are somehow easy.
Es erleichtert manches. M-Pesa ist billiger und schneller als alle anderen. Das hilft enorm.
M-Pesa is helping a lot.
Allerdings kann er mit dem Handy nur maximal 70.000 Schilling verschicken, gut 600 Euro. Aber das kostet ihn nur rund 99 Cent. Und M-Pesa hat seinen Service in den vergangenen 10 Jahren ausgebaut, sagt Agent Felix Ahungu.
People pay bills like electricity bills.
Die Leute bezahlen ihre Stromrechnungen mit uns. Sie kaufen sich Minuten für das Telefon. Man kann sogar ein Busticket mit M-Pesa kaufen.
You can book a bus using M-Pesa.
Die Bedienung ist ein bisschen umständlich, deshalb arbeitet Safaricom derzeit an einem besseren Design und an der weiteren Expansion. Bisher werden in Kenia nur runde 10% aller Geldgeschäfte bargeldlos abgewickelt. Das gibt genug Spielraum für weiteres Wachstum.
Ins Restaurant mit den Jüngsten, das ist oft einfach nur Stress. Da gibt es Geschrei und lautes Weinen, da gibt es Wutanfälle und Trotzreaktionen. Das Ganze kann leicht zu einem einzigen Albtraum für die Eltern werden. Im New Yorker Stadtteil Soho gibt es eine Lösung. Sie heißt Nibble and Squeak. Das ist ein Dining-Club für Babys und Kleinkinder. Dieser Club bucht edle Restaurants komplett für Mittag- und Abendessen aus. So können die Eltern mit ihren Kindern und anderen Eltern und deren Kindern entspannt speisen. Umgerechnet 255 Euro pro Person kostet der Spaß, aber schließlich geht es ja um Restaurants mit Niveau und entsprechender Speisekarte. Georg Schwarte hat's ausprobiert.
So klingen vielleicht keine aktuell ganz glücklichen Kinder, aber im Restaurant Harold's Meat and Three in Soho rollt angesichts der schreienden Geräuschkulisse kein Gast mit den Augen. Im Gegenteil, draußen stehen jede Menge Kinderwagen und Ali, die Mutter des 10 Monate alten Ben, appelliert an andere Eltern: Kommt, bringt eure Kinder, macht mit.
Try it, come, join us. The more the merrier. We love meeting new people, we love having new people join us. Please come.
Macht mit bei Nibble and Squeak. Es ist eine Art Selbsthilfegruppe frustrierter Essensliebhaber, die, seit sie Kinder hatten, plötzlich nicht mehr gern gesehen waren, vor allem in teureren Restaurants, bis Nibble and Squeak Gründerin Melissa Elders, Mutter einer mittlerweile 2-jährigen Tochter, eine Idee hatte.
So I started Nibble and Squeak when my daughter was about 6.
Ich habe Nibble and Squeak gegründet, als meine Tochter 6 Monate war. Restaurantbesuche waren damals der pure Stress und ich dachte, wenn mehr Eltern mit Kindern kämen, wäre es einfacher.
With company. Specifically, it was better when I was around people with other kids as well.
Die Idee war geboren. Warum nicht ein ganzes Restaurant buchen? Feste Menüpreise, Kinder essen umsonst, Geschrei, herumfliegendes Gemüse und stillende Mütter inklusive, sagt Ali. die Mutter.
It's a lot of work. They are loud. They want to get up.
Es geht ganz munter zu ihr. Die Kinder rennen rum, wollen aufstehen. Wenn mein Sohn hier schreit, dann ist es mir nicht peinlich. Alle kennen sowas hier. Und jetzt kennen sie das Geschrei selbst im Sternetempel, wie dem vielfach prämierten sündhaft teuren Persee von Restaurantchef Thomas Keller. Da waren sie auch schon. Motto: Eltern essen auf Sternekochniveau, Babys und Kinder dürfen toben, schreien, essen, lachen, weinen. Mit einem Wort: Kind sein, auch im Sternetempel. Und was sagten die besternten Köche? Wir haben wundervolles Feedback von allen. Persee fand die Idee toll. Wir vergessen ja manchmal, dass das Restaurantpersonal auch aus Menschen besteht, die Kinder haben. Die haben uns wirklich als Familien begrüßt.
Und sie haben wirklich spezielle Dinge gemacht, um uns zu fühlen. Really welcome as families.
Und die Kinder haben sie auch gleich mit verwöhnt. Nicht jeder Zweijährige isst beispielsweise für gewöhnlich Seeteufel, Roggen oder aufgeschäumte Köstlichkeiten. Und manchmal ist sogar ein Avocado-Toast eine Premiere und willkommene Abwechslung.
Is eating some avocado toast. It's just a nice way to experience and get kind of a different perspective on eating other than, you know, pureed bananas.
Besser als nur ständig pürierte Bananen. Eltern glücklich, Kinder auch. Kostenpunkt, naja, unterschiedlich. Im Sternetempel kann es zum Lunch schon mal $300 pro Erwachsener kosten. Kinder zahlen nichts. Immerhin, alle paar Wochen laden sie dann wieder ein zum Lunch, Brunch oder Dinner mit Babys und Kindern. Und Nachtisch gibt's natürlich auch.
Eis möchtest du noch essen?
Eis möchte die zweijährige Christina noch haben. Sie ist mit ihrem 10 Monate alten Kumpel Pauli und dessen Mutter da. Alle fanden super, auch wenn die zweijährige Christina am Ende weniger über das Essen, sondern mehr über ihren Kumpel Pauli schwärmte.
Und was hat dir am meisten Spaß gemacht heute?
Pauli.
Pauli?
Ja.
Das waren unsere Wissenschaftsthemen. Nächste Woche geht es dann wieder um den Bereich Medizin und Gesundheit. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter dw.com/wissenschaft, auf unserer englischen Seite dw.com/sci-tech und in unserer englischen Sendung Spectrum. Ich bin Gudrun Heise, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.